Also meine ganz ehrliche Meinung, ich finde es einfach überragend, dass sie nicht da sind, weil das mischt so das komplette Feld ein bisschen durch. Krass, da hängt eigentlich schon eine goldene WM-Medaille mit so einem Regenbogenband. Die nehme ich mir jetzt dann auch mit, dass ich die mir als umhängen kann beim Duschen oder so.
Ich glaube, es stand ja irgendwie Toblach und Seefeld zur Debatte, habe ich gehört.
Ihr seid informiert, das ist der Wahnsinn. Ich habe übrigens eine grüne Unterhose an. Ja, ich meine, wir sind erwachsene Männer, die sich in engen Leggings und engem Oberteil über Schnee quälen. She Happens.
Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo, da sind wir wieder. Die Schanzentournee Special-Folgen sind vorbei. Wir nehmen ab heute mal wieder unseren normalen Rhythmus auf, immer dienstags. Und wenn ihr auf die Länge der Folge geschaut habt, haben wir heute mal wieder einiges zu besprechen. Mein Name ist Corinna Horn und ich glaube, heute befinden wir uns alle mal wieder an drei unterschiedlichen Standorten. Ich in Garmisch, Moritz in München.
Hello. Übrigens, wir sprechen nachher noch mit Janosch Brugger über die Tour de Ski. Wusstet ihr, dass die erste Tour de Ski in München angefangen hat, im Olympiastadion? Kurzer Fun-Fact gleich mal am Anfang. Ich wollte eigentlich noch Hallo sagen.
Auch schon gesehen.
Es gibt auf YouTube noch Videos, das sieht sehr verrückt aus, weil ich mich immer über Biathlon in Gelsenkirchen aufreg. Naja.
Und Vinzi aus Oberstdorf.
Zum Abschluss, ja. Von mir auch ein Hallo.
Ja, wir haben heute wieder einiges zu besprechen vom Wochenende. Und wie Moritz schon gesagt hat, haben wir heute auch mal wieder ein Interview für euch. Janosch Brugger ist bei uns zu Gast. Aber bevor ihr euch das Interview anhören könnt, reden wir noch übers Wochenende. Und zwar würde ich gerne mit Skialpin anfangen. Linus Strasser fährt im Slalom in Adelboden erneut aufs Podest. Und das war doch einfach nur geil, oder?
Ja, ein Megaspektakel. Also die Ausgangslage nach dem ersten Durchgang war ja ungefähr so wie in Zagreb. Und es sah so aus, okay, also wenn er jetzt nochmal, wenn er jetzt eine absolute Spitzenfahrt raushaut, dann reicht es vielleicht für die Top 5. Aber es gab ja auch ein Riesen, was heißt Riesen? Es gab ein bisschen Diskussion um die Kurssetzung vom schwedischen Trainer im zweiten Lauf, der enorm anspruchsvoll gesteckt war. Und dann haut er eine Bombenfahrt raus und bleibt noch recht lange vorne. Mega Ding einfach. Also ich hätte es nicht erwartet. Und es war echt ein crazy Kurs. Und Hut ab, dass er die positive Energie aus Kroatien hat mitnehmen können.
Ja, vor allem hat es ja dann auch gesehen, die Bedingungen waren ja etwas anders wie in Zagreb. Also da war ja kaum Schnee und weich. Und jetzt war ja wirklich traumhaftes Winterwetter und ganz anderer Schnee. Und das haben sie... Deswegen bin ich echt, fand ich es echt krass, wie er damit zurechtkommt. Im ersten war er schon richtig gut unterwegs und im zweiten war es dann wirklich, ich habe dann so gedacht, oh, ein kleiner Fehler war noch drin, aber im Flachen, wenn man sieht, wie er fährt, das schaut schon so schnell aus, finde ich. Und ja, dann, ich habe mir dann schon gedacht, wo er im Ziel war und grün war, weil so viele haben es dann nicht mehr hinbekommen im zweiten Laufen. Ich habe dann gedacht, ja, okay, bis in die Top 5 könnte es echt nur reichen, aber das dann für den zweiten reicht, hätte ich nie gedacht.
Ja, auf jeden Fall hoffe ich nur, dass er, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen mit Janosch Brugger, dieses Glücksmoment, was man mitnimmt, der gute Form, auf der man aufbauen kann und dass dann alles leichter funktioniert, dass er das noch weiter mitnehmen kann durch diesen vollgepackten Slalom-Januar. Es gibt aber nicht nur Schönes zu besprechen, wenn man über Ski Alpin spricht an diesem Wochenende, Coco.
Ja. Weniger erfreulich waren die heftigen Stürze vom US-Amerikaner Tommy Ford und dem Norweger Lukas Braten, die für sehr, sehr viel Zündstoff gesorgt haben. Also es gab sehr viel Kritik, vor allem Henrik Kristoffersen hat sich sehr beschwert, auch für die komplett kopflose Kurssetzung der Organisatoren. Und er hat auch gesagt, sie können diese Disziplin umbenennen. Der Riesentorlauf ist zum Super-G geworden und der Super-G zur Abfahrt.
Das habe ich nicht verstanden, wieso er das gesagt hat irgendwie. Also klar, von, dass es gefährlich war auf jeden Fall, aber dass er das mit dem Super-G und Riesenslalom, so klar ist ein schneller Riesen, aber es schaut halt auch einfach genial aus, so ein Riesenslalom, finde ich.
Boah, bei mir ist es tatsächlich aufgefallen, weil ich wieder mit jemandem im Wintersport geschaut habe, der sich sonst nicht mit dem Thema befasst und wir dann das Thema hatten, aufdröseln, was gibt's für Disziplinen, wie schauen die aus, und wir haben Super-G der Damen geschaut. Und der war so unfassbar schnell, der Super-G, und als ich dann erklären musste, dass das jetzt keine Abfahrt ist, sondern dass das ein Super-G ist, dachte ich mir, boah, das ist schon, da geht schon sehr schnell zu. Und vor allem krass fand ich es zu sehen, eben an dem Zeitenunterschied, den man sieht in Adelboden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, den Vergleich, also die beim Riesenslalom von Freitag, die Siegzeit von Panthero war 2:18, und Marcel Hirscher hat zwei Jahre zuvor, 2:18, mit 2:29 gewonnen. Also es sind 11 Sekunden Unterschied. Und wir wissen, wie wenige Zehntel und Hundertstel Sekunden es im alpinen Rennsport geht am Ende des Tages und wie nah das Feld beieinander ist, dann sind 11 Sekunden schon ganz schön viel.
Weil der Marcel Hirscher halt einfach schneller gefahren ist.
Nee, also das ist schon eine Menge. Klar, man weiß jetzt auch nicht, wie viel die Kurssetzung da irgendwie noch ausmacht, aber 11 Sekunden ist schon echt viel. Und Christoffersen hat ja auch gesagt, dass er überzeugt ist, dass die Stürze vermieden hätten werden können, wenn die Geschwindigkeit einfach nicht so hoch gewesen wäre. Aber ich glaube, da bräuchten wir jetzt mal wieder einen Sebi, der was dazu sagt.
Ja, worüber wir vielleicht noch kurz sprechen können, weil er hat, Christoffersen hat auch noch gesagt, wenn der Schnee so aggressiv ist, dann ist er tödlich. Und wir können vielleicht kurz darüber sprechen, was aggressiver Schnee ist. Wisst ihr, was aggressiver Schnee ist?
Ja, also ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist einfach, wenn die Kanten einfach extrem greifen. Also jeder, der auf Alpinski gestanden ist und so gut draufsteht, dass man auf der Kante fahren kann, der weiß, wenn es weich ist, dann rutscht man eher oder dann gibt der Schnee ein bisschen mehr nach. Und wenn es eisig ist dann und nicht genug Kante hat, dann rutscht man auch. Aber wenn es richtig hart ist und wenn es so ist, dass man, wenn man einen Schwung ansetzt und auf die Kante steht, dass es richtig, richtig beißt und dass sofort dann der Schwung angesetzt wird. Und genauso war das. Die sind auf die Kante und dann sieht man richtig, wie schnell die um die Tore rumfahren können. Und ich glaube, das ist aggressiver Schnee, dass da reagiert der Ski einfach extrem schnell, und mit dem Material, das die fahren, da wird das halt gleich, da potenziert sich das halt, weil das alles so hart ist. Und wenn dann der Schnee, der bei jedem Schwung halt einfach der Ski so schnell reagiert, dann ist das, ist glaube ich, der aggressive Schnee.
Genau.
So ist mein Verständnis davon.
Ja, genau. Also das ist so äußert sich das bei aggressivem Schnee. Spricht man prinzipiell von, also meistens erlebt man dieses Phänomen auf Kunstschneepisten, weil also aggressiver Schnee entsteht durch Kunstschneepiste plus Höhe und dadurch Kälte und trockene Luft. Weil es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Naturschneekristallen und Kunstschneekristallen. Und zwar der Naturschneekristall friert von innen nach außen und der Kunstschneekristall von außen nach innen. Und dadurch sind die Kristalle außen härter. Und wenn es kalt ist und die Feuchtigkeit gezogen wird und dieser Wassertropfen in der Mitte quasi auch noch zufriert, dann wird das Ganze brüchig. Und der Schnee ist viel dichter als Naturschnee, bis zu 10-mal dichter, sagen Experten. Es gibt natürlich dafür auch Institute, so wie zum Beispiel das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos. Und wenn eben der Schnee dichter ist und diese Kristalle zusammenbrechen, dann entsteht mehr Reibung. Und das ist, und da spricht man dann eben von dieser Griffigkeit und dass der Ski so schnell reagiert. Und wenn dann eben ein Lukas Braten so schnell ankommt und der Ski so schnell reagiert, dann ist das, was am schnellsten nachgibt, der Körper. Meist gerne auch das Knie. Das ist das Problem mit aggressivem Schnee.
Aha. Das war dann doch noch ein bisschen besser wie meine Erklärung.
Hast dich wieder gut informiert.
Ich habe aber die Standardformulierung ausgelassen, der Schnee frisst. Also dass sich der Ski frisst sich in den Schnee. Sagt man sonst ganz gern. Das ist aber auf jeden Fall auch kein neues Phänomen. Es fällt nur umso mehr auf, eben weil die Rennen schneller werden und dadurch die Folgen dramatischer. Und das meinte Christoffersen wohl am Ende auch einfach mit, wenn der Schnee so aggressiv ist, dann ist er tödlich. Soviel zu Ski Alpin. Wir sind sehr gespannt, was da passiert, ob sich was ändert, wie Strecken ready gemacht werden für den Weltcup, ob es wieder langsamer wird, ob es so bleibt. Vor allem wissen wir aber im Laufe jetzt dieses Montagnachmittags, dass es leider Gottes in Wengen keine Rennen geben wird in diesem Winter. Also keine Laubhornabfahrt. Sehr schade. Und kein Wengen-Slalom, der war auch immer geil.
Sehr, sehr schade. Ich fand es auch mal herrlich zum Anschauen.
Ja, voll. Vor allem die FIS hatte ja eigentlich gestern noch grünes Licht gegeben. Und jetzt kam ja doch überraschenderweise die Absage. Aber Grund dafür sind ja einfach die zu hohen Corona-Zahlen vor Ort. Zuletzt waren wohl sehr, sehr viele britische Touristen in Wengen im Urlaub. Und da wurde wohl auch der mutierte Virus nachgewiesen. Und das ist der Grund, warum jetzt heute doch die Absage kam.
Ja, da ging es ganz gut hin und her. Ja, nein, vielleicht, nein. Und so leider kein Wengen. Dann haben wir nebst Ski Alpin, fand auch wieder statt am Wochenende, Biathlon in Oberhof. Ich dachte zuerst, es ist in Schweden, weil ich nicht erwartet hatte, dass da so viel Schnee liegt.
Ja, waren schon gute Bilder, ne?
Ja, aber keine guten deutschen BiathletInnen.
Nee, leider nicht. Aber das lag auch einfach daran, dass die Deutschen meiner Meinung nach zu viele Leichtsinnsfehler gemacht haben. Erik Lesser hat es ja auch im Interview gesagt. Einmal hat er stehend Anschlag abgedrückt, obwohl er noch gar nicht richtig im Ziel war. Oder ganz oft wurde auch der letzte Schuss daneben geschossen. Und es gibt wirklich nichts Blöderes, als wenn man den letzten Schuss daneben schießt. Weil wenn man 4 Scheiben treffen kann, dann kann man auch die 5. treffen. Und das muss einfach nicht sein und das muss auch nicht passieren. Aber ich denke, wenn die Deutschen diese Leichtsinnsfehler nicht mehr machen, dann wird es auch wieder besser laufen. Und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass wir in der zweiten Oberhofhälfte ein ganz anderes deutsches Team erleben werden, als wir es jetzt am Wochenende gesehen haben.
Ja, letztes Wochenende waren die Langläufer von den Ergebnissen her besser wie die Biathleten dieses Jahr. Mal.
Wann gab es das Deutschen? Letzte Mal?
Ja, das gab es auch schon lange nicht mehr. Aber
2007?
Wahrscheinlich. Ich hab aber wirklich richtig mitgelitten. Ein konkretes Beispiel, wo es wirklich so hart war, fand ich, oder das so für mich so, als jetzt nicht Biathlet, das stelle ich mir als Worst-Case-Szenario vor, wie es beim Arne Pfeiffer war, in der Staffel, normale Staffel war das, oder? Und dann
Mixed-Staffel,
genau, und dann im letzten Schießen ballert mal, ich weiß nicht mehr, wie viele daneben, aber so gut gelaufen alles bis dahin und dann im letzten Schießen verkackt man es einfach so richtig. Das muss ja so ein Scheißgefühl sein. Da habe ich so mitgelitten.
Ja, voll. Ich muss sagen, ich habe sowas zum Glück noch nicht erlebt. Also ich habe sogar in der Staffel echt noch nie eine Strafrunde geschossen. Aber ich denke mir halt auch immer so, man hat 8 Schüsse, da wird man ja wohl die 5 Scheiben treffen können. Aber er hat mir schon auch extrem leid getan, vor allem, weil halt Denis Herrmann, Vanessa Hinz und Benny Doll davor einfach echt abgeliefert haben.
Und er ja auch bis zu dem letzten Schießen.
Ja, voll. Aber so Tage gibt's, ne? Hilft ja nicht.
Das ist Biathlon. Ich kann zu Biathlon, weil ich habe nicht so viel sehen können, seht es mir nach, aber ich kann noch eine kleine positive Nachricht hier mit vermelden. Ich weiß nicht zufällig, ob einer von euch Family Guy schaut. In der neuen Staffel gibt's eine Folge, in der es um Biathlon geht und die ganz gut zu deiner Aussage passt, Finzi, du mal zu hören kriegst. Kombination, das ist doch das mit dem Schießen und dem Skispringen. Die heißt die Griffin-Winterspiele. Also wenn das nächste Oberhof-Wochenende auch wieder so unschön enden sollte, dann guckt euch zur Aufheiterung vielleicht das an. So viel von mir zum Biathlon noch. Sorry dafür, Coco. Und bevor wir zum den erfolgreicheren Langläufern kommen, speziell eben zu Janosch Sproger, schauen wir noch ganz kurz in den Schwarzwald nach Titisee Neustadt zum Skispringen. Jetzt haben wir so viel über Skispringen gesprochen, jetzt müssen wir das kurz halten. Vor allem, weil es ja, also wir haben vorher off-Mic schon mal drüber gesprochen, echt ein Unding ist, finde ich, dass man wirklich mit einem Tag Pause nach dieser Vierschanzentournee da direkt weitermachen muss mit dem nächsten Weltcup. Warum?
Ja, da geht's mal wieder. TV-Rechte und die verdienen einfach das Geld. Die, die, die FIS und der Skisprung-Weltcup-Zirkus. Da sind einfach gute Einschaltquoten und die verdienen einfach viel Geld allesamt damit. Deswegen wird da halt wirklich jedes Datum, jedes Wochenende wird genutzt und das, also ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das ist. Klar, es war jetzt sportlich, war es ein gutes Springen und auch die Athleten selber haben ja alle gesagt, ja, das passt. Also ist jetzt nicht so schlimm, sie freuen sich, Wettkämpfe zu machen, aber irgendwie so als Zuschauer denke ich mir auch, hey, es war wirklich das Skisprung-Highlight des Jahres immer, da wo wirklich jeder im Skisprungfieber ist über die Verschanzentournee und dann ist ein Tag Pause und dann haben die schon wieder ihre Quali, die ja dieses Mal ja, weil nur 50 Athleten am Start waren, für ganz viel Verwirrung gesorgt hat, weil sie immer vom Prolog gesprochen haben. Wieso nennt man es nicht einfach trotzdem Quali? Muss nicht niemand qualifizieren, wenn nur 50 da sind, aber die ganze Zeit der Reporter, ja, gestern im Prolog am Samstag. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt weiß niemand mehr, von was sie reden.
Ja, ich verstehe es vor allem auch nicht. Also gerade diesen Winter, wo keine Zuschauer da sind, warum kann man es nicht wie die Alpinen machen und dann dieses Wochenende vielleicht mal aussetzen oder macht man halt vielleicht am Dienstag und Mittwoch Skispringen im Schwarzwald? Also es ist sowieso Abend, so. Wo ist das große Problem? Gut, das ist halt dann wahrscheinlich wieder die TV-Gelder. Ich finde auch übrigens nach der Vierschanzentournee, es ist halt zum einen so, man hört es ja auch immer von den Leuten, die auf dem Podest stehen bei der Vierschanzentournee, die dann immer sagen so, ja, feiern ist noch nicht, es geht gleich weiter, dann erst nächste Woche feiern. Und man denkt sich immer so, ja gut, du aber Hund. Und vor allem auch, weil ich immer gern darüber spreche, was das dann hermacht, eine Wintersportübertragung. Und es ist so ein bisschen so, man kommt aus Bischofshofen, und man hat noch das Bild von der Außerleitner Schanze im Kopf und dann sieht man die Schanze in Titisee-Neustadt, die irgendwie so ein bisschen aussieht wie Bischofshofen vor 15 Jahren. Es ist gefühlt so ein bisschen so ein Downgrade. Da hast du deine Eisspur übrigens noch, Coco. Die gab es zu sehen am Wochenende.
Ja, ich habe es mir nicht mal angeschaut. Also nicht mal, weil ich keine Zeit hatte, sondern irgendwie, ich hatte einfach keine Lust, mir das anzuschauen, muss ich sagen, nach der Tournee. Also wie ihr es schon gesagt habt, ich kann es auch nicht ganz verstehen, warum man jetzt gleich wieder einen nächsten Weltcup macht. Vor allem, ich könnte mir halt vorstellen, dass einige Sportler auch vielleicht super, ist mein Mikro umgefallen, super ausgelaucht sind, so mental.
Muss sein. Aber ich denke, ja, für mich war es auch so, ich hatte jetzt einfach selber nichts zum Tun, aber wenn jetzt so ein Springen ist und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Training oder auf dem Wettkampf gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach nur geschaut, okay, hey, ist da jemand jetzt richtig weit gesprungen und hat mir dann auf YouTube den Sprung angeschaut. Aber ja, in dem Fall habe ich es mir komplett angeschaut und es war dann auch echt, klar, das kann man sich immer anschauen, aber so der Reiz, der hat einfach ein bisschen gefehlt.
Ja, voll. Und für die Athleten, also jetzt, wenn wir jetzt auf die Deutschen schauen, für Markus Eisenbichler hat es mich, also für den war das wahrscheinlich gut. Ich finde, das hat mich auch ein bisschen gefreut. So zweimal Vierter jetzt nach dem sehr schlechten Ende Tourneeende in Bischofshofen für ihn, dass er da wieder weiter nach vorne kommt. Von Karle andersrum, da war es ja genau gegenteilig. Der war aus dem Tief quasi wieder raus, Bischofshofen, Erfolgserlebnis. Und dann lief es jetzt zweimal wieder nicht in Titisee-Neustadt.
Ja, die Schanze liegt ihm, glaube ich, auch einfach nicht so. Und dann beim ersten Springen hat er mal wieder Windpech gehabt, wie so oft. Und ja, da kam dann wieder alles zusammen, aber da kommt er schon raus. Jetzt kommt er, glaube ich, erstmal wieder heim. Ne? So lange jetzt unterwegs gewesen. So viel, der muss ja einen Stress gehabt haben die letzten 3 Wochen irgendwann. Das muss ja auch zehren, mental vor allem bei ihm.
Ja, dann schauen wir uns die restliche Saison an. Also bis der mal wieder wirklich ein paar entspannte Tage dabei, daheim sein kann, kann seine Tochter laufen wahrscheinlich. Wobei, wann lernen Kinder laufen? Ich weiß es gerade gar nicht. Bevor ich jetzt hier noch Blödsinn rede, vom Skispringen zum Langlaufen, nordische Kombination in der heutigen Ski Happens Folge nicht ganz. Viel Spaß beim Gespräch mit Janosch Brugger. Jetzt waren wir gerade in Titisee-Neustadt beim Skispringen und kommen jetzt zu unserem heutigen Gast, der passenderweise aus Titisee-Neustadt kommt. Und gestern Unvorstellbares geleistet hat, sich nämlich die Alpe Chermis hochgequält hat. Servus, Janosch Brugger.
Hi, grüß dich.
Ich muss als erstes fragen, was tut am meisten weh heute?
Es tut eigentlich gar nichts so richtig weh, man ist einfach so ziemlich komplett am Sack.
Also es ist alles ein bisschen schwer, man kommt ja nicht so richtig auf Beine und es ist einfach so ein angenehmes, schwere Gefühl ist vorhanden.
Okay, und was passiert am letzten Stück, wenn man da hochläuft? Das kann doch kein Spaß mehr machen. Hast du vielleicht schon mit dir gezweifelt, ob du den richtigen Sport ausübst?
Es war tatsächlich ganz witzig, das erste Mal mit zum Lauf, weil ich wusste absolut nicht, was mir erwartet von der Stoppharzen her. Und die hat auch ehrlich gesagt komplett die Hosen voll vor diesem Anstieg, weil man weiß, ein Alpinehang ist wirklich, wirklich steil. Und wo ich dann auch bei der Dame gesehen habe, die Steilheitsskala wieder mit 44% war angegeben, da habe ich gedacht, ja, also mit dem Fahrrad wäre es zum Beispiel ziemlich schwer da hoch. Und dann müsste man auch mit Ski hoch. Und es hat einfach mordsmäßig Spaß gemacht, weil ich, wie gesagt, absolut nicht wusste, was da auf mich zukommt. Und im Endeffekt Augen zu und durch. Und irgendwie war es dann im Endeffekt doch schneller rum als gedacht, aber war trotzdem eine Grenzerfahrung.
Aber was ging da in dir vor, als du da hochgelaufen bist? Weil das ist ja schon, also das ist ja pure Quälerei, würde ich mal sagen. Ich meine, bist du da noch voll im Tunnel oder hast du da schon irgendwie so Gedanken, so boah, warum mache ich den Mist hier eigentlich freiwillig?
Also ganz kurz, also sind drei steile Rampen sind da drin und dazwischen immer so ein minimales, also ja, Flachstück kann man nicht sagen, aber es ist so ein bisschen flacht's ab. Im ersten von den drei habe ich mir schon gedacht, wer hat sich eigentlich diese Etappe ausgedacht, weil da zweifelt man schon mal kurz an jeglichen Menschenverstand. Aber im Endeffekt hat es doch richtig Spaß gemacht, weil das sind einfach, und zwar jetzt über 40 Leute um dich rum, denen es alle gleich geht, wenn ich sogar beschissener, in mancher Gesichter habe ich einfach die pure Verzweiflung sehe und mir ging es eigentlich noch relativ gut. Von dem her war es so eine Mischung aus alles tut weh, alles brennt und irgendwie andere geht es noch beschissener und von dem her habe ich ab und zu auch grinsen müssen unterwegs.
Also kann man doch noch halbwegs klar denken.
Ja, auch wenn es schwerfällt, sich das vorzustellen, ja, man ist noch voll bei sich. Und ja, ich konnte es gestern dann doch einigermaßen genießen, meine erste Alpe-Chamis.
Das denke ich mir immer. Ich glaube, wenn man das erste Mal läuft, wie du gesagt hast, du hast die Hosen voll gehabt. Ich glaube, wenn ich das angehen müsste, da hat man einfach am meisten Angst davor, dass man zu schnell unten reinläuft und dass man dann gar nicht mehr vorwärts kommt, oder?
Ja, es war wirklich so. Man biegt dann zum Schluss von dieser Überführungsloipe, sage ich jetzt mal, biegst dann so halb links ab und stehst dann langsam in dem Alpinhang drin und siehst die erste Rampe und denkst mal kurz, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und bis dahin ging es mir nur gut. Und auch das erste Steilstück wirklich ging einigermaßen von der Anstrengung. Und es ist einfach, ich glaube, wenn du da so ein bisschen an dem Punkt bist, dass du richtig glaubst, kommst du nicht mehr vorwärts, weil du hast halt absolut, der Ski gleitet nicht mehr mit dir, weil es so steil ist. Also du kannst ihn drücken, wie du willst, da geht einfach nichts mehr vorwärts, dann ist es einfach nur noch so ein Treppensteige, sage ich jetzt mal. Und ja, brutale Erfahrung auf alle Fälle.
Aber das wäre meine größte Angst, dass ich einen Ski falsch stelle und ich bäuchlings wieder runterrutsche.
Ja, man hat auch was echt witzig war.
Ski wegziehen und zack.
Ja, bei den Mädels hat man einen Betreuer gesehen, der hat das Funkgerät verloren und das ist dem wirklich komplett da runtergerutscht und der hatte keine Chance mehr, das irgendwie zu erreichen. Also da hat man schon gesehen, wie steil es wirklich war. Und ja, gut. Du läufst ja Berge jetzt bei uns im Training nicht nur einmal im Jahr, von dem her geht es einigermaßen. Aber es ist ja wirklich steil, also coole, krasse Erfahrung, ja.
Ein Riesenspektakel, der traditionelle Abschluss der Tour de Ski, um die es natürlich ging. Und weil wir schon mal eine Frage hatten, warum macht man den Mist überhaupt? Vielleicht noch ganz kurz zu dir, für alle, die dich nicht so gut kennen. Was für Mist, in Anführungszeichen, großen, du den machst. Du bist Janosch Sproger, du bist 23 Jahre alt, kommst ursprünglich aus dem Schwarzwald, wohnst mittlerweile in Fischen im Allgäu, bist Juniorenweltmeister im Sprint, hast 2017 ein Weltcup-Debüt gegeben, 2018 sensationell einen Weltcup-Sieg geholt und bist mit der Langläuferin Pia Fink liiert. So viel zu deinem Steckbrief.
Der Hund ist informiert.
Kommen wir zurück zur Tour de Ski. Wenn jetzt nichts gefehlt hat, kommen wir zurück zur Tour de Ski. Ich muss sagen, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe vor allem ganz schön viel gelernt, weil ich glaube, ich habe noch nie so viel norwegisches Fernsehen in meinem Leben geschaut und gemerkt,
dass norwegisch.
Vielleicht sollte man diese Sprache
so norwegisch.
Na, ich habe halt irgendwie versucht, mir das anzuschauen im Fernsehen. Da sind wir nämlich beim ersten Problem auf Zuschauerseite. Man kann es ja nicht live in voller Länge im deutschen Fernsehen anschauen.
Ich glaube, Eurosport hat es aber gezeigt. Also ich habe immer auf Eurosport geschaut.
Aber auch
geschaut.
Nicht alles komplett. Ich habe vor allem dann das Real Life gesucht und da gab es nur Zusammenfassung. Und dann gab es aber dankbarerweise einen YouTube-Kanal, die alle norwegischen Übertragungen hochgeladen haben komplett. Und das war sehr amüsant, vor allem, weil halt norwegisches Fernsehen ohne Norweger, die mitlaufen.
Ja, das ist überragend. Es war auch immer ein, zwei Kameraleute und Kommentatoren aus Norwegen vor Ort und haben irgendwelche Schweden zum Beispiel interviewt. Also das war wirklich mal ein bisschen strange.
Ich wusste auch nicht so ganz, was sie da machen.
Nee. Die waren wahrscheinlich, haben sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, was mache ich hier genau?
Aber wie siehst du das Ganze? Die Norweger setzen ja so aus Vorsicht von der Corona-Infektion jetzt bis Lahti aus. Was denkst du dazu?
Also meine ganz ehrliche Meinung, ich finde es einfach überragend, dass sie nicht da sind, weil das mischt so das komplette Feld ein bisschen durch. Weil einfach, gerade da bei den Mädels, ist es jeder Wettkampf war komplett offen. Also es hat sau viele Siegesanwärterinnen gegeben. Da bei uns Männer war es einfach sau cool, sich mit Russland eigentlich zum Battlen und nicht mit Norwegen, weil da konnte auch mal, keine Ahnung, sei es ein Ami oder sonst irgendjemand, konnte mal vorne reinlaufen. Und es war einfach jedes Mal eine unterschiedliche Ergebnisliste, auch von der Flagge, die vertreten waren vorne drin. Und ich fand es eigentlich eher ganz cool, dass sie nicht da sind.
Ich habe ein ganz, ganz irgendeine XCG-Memes Seite auf Instagram hat so ein Bild postet von, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, irgendwie how Norwegian Cup should look like und dann die ganzen Norweger und dann how World Cup oder how Russian Cup und dann halt, weil bei dem einen in Toblach war es, glaube ich, wo die ganzen Russen vorne weglaufen sind alleine oder in Valmustair, weiß nicht, auf jeden Fall so ein Bild von denen und dann haben sie das halt so verglichen. Es war halt da natürlich Meme übertrieben, aber
ja, im
Distanzbereich sind sie ja schon überragend.
Die sind einfach insgesamt ein krasses Team. Vor allem, weil da gefühlt nur 5, 6 Leute gerade fehlen, die sonst die letzten Jahre auch immer dabei waren. Aber ja, nichtsdestotrotz war es echt cool, weil da sind jetzt auch mal die letzten Tage einfach zum Beispiel in Alexander Bolschunow ein bisschen leiden sehe und das hat das Ganze so ein bisschen einfach bereichert, weil wenn jetzt in Kleeburg gerade im Sprint wieder spielt mit dem Rest der Welt, dann ist es einfach ist ein bisschen langweilig dann. Und so war das für uns auch ganz cool. Gerade auch für mich konnte ich im Sprint mal relativ weit vorlaufen, ohne dass ich dann an irgendeinem Norweger vorbei musste. Und nee, das war für mich ganz cool eigentlich.
Das Thema Norweger und nicht dabei sein hat auch unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Dazu haben wir einige Nachrichten bekommen. Ich habe auch dem norwegischen Verband mal geschrieben. Ich habe leider noch keine Antwort bekommen. Kann natürlich daran liegen, dass die schwer beschäftigt waren jetzt während der Tour. Mit was ist die Frage? Hoffen wir, dass da noch was kommt. Da ging es aber eher um das
Internet
Thema.
Bei ihm ist wieder. Er hat wieder. Ja.
Aber da ging es aber eher um das.
Okay. Da ging es eher um das Thema, wie man es denn oder die Frage, wie man es denn legitimiert, dass man diesen Beschluss auf die Langläufer anwendet bei den Norwegern, auf alle anderen Wintersportathleten. Aber nicht, das nur kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, genau diese Frage habe ich weitergeleitet, wenn da noch was kommt, werden wir natürlich sprechen. Aber an dich, Janosch, kannst du es als Athlet nachvollziehen, dass man diese Pause macht in der aktuellen Situation?
Ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, oder wir haben uns die Frage auch gestellt, weil das einfach im Moment eine absolute Ausnahmesituation ist und du einfach mitkriegst, was weltweit abgeht und wir machen uns da im Kopf immer 2 Zehntel schneller laufen. Also eigentlich muss man da schon abwägen, dass es eigentlich sinnvoll ist, wenn die ganze Welt mal wieder gesund wird, anstatt dass wir da kreiseln. Und von dem her kann das absolut nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn jetzt wir Wintersportler nicht kreiseln würden, in Anführungsstrichen, dann wäre es eigentlich für Wintersport Deutschland oder für die Fernsehzuschauer relativ langweilig und es gäbe nur noch mehr negative Nachrichten. Von dem her, das ist so ein bisschen, das ist kontrovers, aber unsere Entscheidung war eben, dass wir teilnehmen und ich habe es bis jetzt auch nicht bereut.
Ja, zu dem Punkt, Entertainment hat Wir hatten es hier schon mal, der Skispringer Markus Eisenbichler ganz schön gesagt, es ist enorm wichtig, dass Wintersport läuft auf ARD und ZDF, weil sonst schauen die Leute doch auch bloß auf RTL 2 einen rechten Scheiß, wenn das nicht läuft.
Ja, da war.
Aber ich wollte eigentlich...
Da schaut man lieber uns Kreisel.
Ich wollte aber eigentlich zu. Eher auf was anderes hinaus, falls du mich noch hören kannst.
Ja, ich höre alles. Ich bin da.
Es springt immer sehr, sehr, sehr schnell. Nee, und zwar eher... Also ob du die zum Beispiel von Johannes Kläbo weiß man, dass der sich schon auch Gedanken macht um seine Gesundheit als Ausdauerathlet, um die Gesundheit seiner Lunge, und der macht sich Sorgen um unerforschte Folgeschäden von Corona und so weiter. Hat dich das auch beschäftigt?
Ja, in gewisser Weise schon, aber wir bewegen uns einfach komplett in der Bubble und gehen auch jetzt während dem Wettkampfwochenende nicht, keine Ahnung, in den Supermarkt oder sonst wo einen Kaffee trinken, wenn mal Zeit wäre. Und sind eigentlich entweder auf der Wettkampfloipe oder in unserem Zimmer zu zweit, sodass wir da, sagen wir mal, relativ sicher unterwegs sind. Und es hat, ja, am Anfang war das nur so ein bisschen komisch und ein ungutes Gefühl, aber man kriegt da mit der Zeit so ein bisschen, sage ich mal, Routine, weiß, wo man drauf achtet, mit Hände desinfizieren, FFP2-Maske und, dass ich mich da jetzt letzten Endes relativ sicher gefühlt habe. Und ich sag, du kannst dir täglich beim Einkaufen irgendwo einholen und musst nicht mal da wochenlang unterwegs sein. Also es ist so, jetzt im Endeffekt war es okay für uns.
Wahrscheinlich bist du sogar sicherer, wenn du unterwegs bist mit dem ganzen Konzept, das man da hat, wie wenn man daheim ist und dann, wie du sagst, einkaufen gehst oder so. Weil wenn du unterwegs bist, hast du eigentlich bis aufs eigene Team und auf der Loipe vielleicht, hast du ja gar keine Berührungspunkte.
Ja, eben. Also wir sind da, wie gesagt, man pendelt zwischen Wettkampfstrecke und Hotelzimmer und viel mehr Ausgang hast du da nicht. Von dem her sind wir da in einem relativ kleinen Umkreis eigentlich unterwegs.
Ja, weil ich habe... Ja, weil ich habe da auch eine kleine Story zu. Ich war die letzten Tage beim Langlaufen und habe da auch ein paar meiner alten Trainingskollegen getroffen. Und einer zum Beispiel, der hatte vor 2 Monaten den Coronavirus, und der meinte zum Beispiel, als er krank war, hatte er jetzt... Also das hat ihn jetzt gar nicht so schlimm getroffen. Nur danach hatte er halt ziemlich krasse Nachwirkungen. Er hatte zum Beispiel das Gefühl, dass das ganze Sommertraining irgendwie weg ist. Und wenn er jetzt zum Beispiel zum Einlaufen geht und irgendwie Puls 140 beim Einlaufen hat, hat er auf einmal irgendwie Puls 160. Und ich war da schon irgendwie echt geschockt, dass der Virus doch auch auf uns Sportler so krasse Nachwirkungen haben kann.
Ja, das ist schon ziemlich krass. Man hört halt so oder so Stories. Jetzt manche sind, wie gesagt, wie du sagst, die kriegen überhaupt nichts mit und sind danach fit wie eh und je, und manche haut da komplett irgendwie aus dem Leben, sage ich jetzt mal. Und ja, jetzt während der Tour de Ski haben wir da auch nicht weiter drüber nachdenkt, was wäre wenn. Das hat ganz gut getan nochmal, und jetzt bist du so ein bisschen, jetzt haben wir eine Woche sowas frei, oder ein bisschen, was heißt frei, aber ein bisschen Regeneration. Und da denke ich, wär's jetzt eh wieder zurück auf den Boden der Tatsachen geholt, und dann schauen wir mal, wie ich dann drüber denke.
Das Bitsurf ist doch eigentlich ein gutes Beispiel, dass man sich schon wieder erholen kann, oder? Der war ja auch positiv, oder? Und da hat es doch geheißen, dass er ein bisschen braucht, bis er wieder reinkommt.
Ja, das war.
Deswegen ist er am Anfang ja nicht gestartet, und jetzt war er ja nicht so schlecht.
Nee, das war krass.
Die Etappe ist ja hochgeflogen.
Das war echt krass. Den haben wir vor ein paar Wochen in Davos beim Training beobachtet. Da ist der gefühlt rückwärts gelaufen, so langsam war er unterwegs. Und jetzt fliegt er die Alpe Germis wieder hoch. Also ja, ist auf alle Fälle ein positives Beispiel im zweideutigen Sinne.
Ja.
Aber bei der Tour de Ski ging ja alles in allem jetzt, soweit man das bisher weiß, alles gut. Und das Stichwort nicht die ganze Tour de Ski mitlaufen ist ein ganz gutes, weil das ist ein Schicksal, das dich hätte ereilen sollen. Du hättest gar nicht die ganze Tour de Ski laufen sollen, wenn es auch deinen Trainer gegangen wäre. Wie kam es dann doch zu dieser Entscheidung, oder wie hast du dich da durchgesetzt?
Jetzt sage ich mal nicht zu viel. Nein, Spaß. Also, alles gut. Wir haben uns einfach Gedanken gemacht nach der ersten 3 Etappen im Val Mister, wo es einfach noch nicht so gelaufen ist. Wie können wir besser werden, weil das stellst du natürlich immer, wenn du da um Platz 40 oder so rumeierst. Und dann war halt die Herangehensweise von den Trainern, man geht heim und trainiert wieder, so wie man es halt in Deutschland macht, man trainiert und trainiert und trainiert und trainiert, und dann geht's schon auf, und Ich habe mir mit meinem Heimtrainer hier einfach den Plan gesetzt, dass ich einfach an einem Tag X in der Tour de Ski meine Leistung abrufen will. Und dann sind wir eigentlich relativ schnell oder habe dann auch echt die Entscheidung gefasst, nee, halt, stopp. Ich habe hier das Sagen und ich laufe hier weiter und bringe dann, sage ich mal, in, weil ich fähre mir meine Leistung oder will sie da bringen, weil ich habe gewusst, dass ich nicht schlecht drauf bin. Auch wenn ich das, wie gesagt, im Münchental überhaupt nicht zeigen konnte. Aber im Endeffekt hatte ich zu 100% recht und ja, bin wieder um eine Erfahrung reicher, dass ich auf mich hören muss und nicht immer nur was von außen gesagt wird.
Da passt doch eine Aussage von dir ganz gut dazu. Du hast nach dem Auftakt rein gesagt, also das Team ist geschlossen viel zu weit weg von der Welt. Was würdest du jetzt 10 Tage später sagen?
Ja, also die Aussage muss ich auch ganz klar treffen, wo da ging einfach nichts. Wir waren da im Sprint so weit weg von jeglicher Konkurrenzfähigkeit. Und hat natürlich auch nochmal doppelt deprimiert einfach. Und dann habe ich die Aussage getroffen, weil er auch absolut mit mir unzufrieden war. Und dass es dann so schnell aufwärts geht und so weit für den 10. Platz gerade im Freistil bei mir reicht, da hätte ich keine 500 Euro drauf verwettet. Und umso schöner, dass es dann aufgeht. Und ich sag, jetzt mit der Erfahrung haben wir vielleicht auch gar nicht so viel falsch gemacht, sondern man muss einfach auf in sich rein vertrauen. Und ja, auch wissen, was man kann und nicht immer nur sagen, wir sind die Deutschen, laufen hinterher und sind nur dabei, sondern auch immer sagen, wir sind doch was, wir trainieren auch unsere 900 Stunden oder was weiß ich im Jahr und irgendwo muss man das dann auch mal abrufen und nicht immer nur bla 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 und Ausreden suchen, sondern auch mal ein bisschen auf den Putz hauen einfach.
Bringt ja nichts, wenn man nicht dran glaubt, dann ist ja gar nicht möglich.
Also. Ja, wie gesagt, das ist halt immer, wir sind im Langlauf jetzt letzte Jahre nicht erfolgsverwöhnt und da bist du eher so ein bisschen nicht negativ eingestellt, aber ohne ultra große Ansprüche jetzt auf einen Sieg oder sonst irgendwas. Und das ist schon viel Kopfsache dabei, einfach bei mir jetzt, ab da, wo ich 10. wurde, war der nächste Tag noch ein bisschen Reinfall, weil ich zu viel wollte und mit dem Kopf durch die Wand wollte. Aber wenn du dann einfach mal dein Ding machst, deinen Stiefel durchlaufst, dann siehst du schon, was dabei rauskommt. Und umso schöner, wenn es für so viel reicht. Es gibt halt unfassbar viel, viel Flow und Selbstvertrauen auch für die nächsten Wettkämpfe. Sogar für eine Alpe Cermis, die ultra, ultra steil ist.
Also hilft es dem deutschen Team vielleicht auch anschließend, dass du es vorhin gesagt hast, dass die Norweger nicht da sind, dass man sich selber mal höhere, vielleicht erstrebenswertere Ziele setzen kann und sich da Erfolgserlebnisse holen kann.
Ja,
while you can.
Ja. Nee, auf alle Fälle. Also das hast du einfach bei den Mädels jetzt in den letzten Jahren gerade im Sprint auch schon gesehen, dass zum Beispiel Laura Gimler saufit ist oder auch eine Hennig Katter, die in der Distanz einfach Weltspitze ist, gerade im Klassisch. Und ich hoffe, dass das dem Team jetzt so ein bisschen einen Flow gibt und auch eine Selbstsicherheit, dass wir bis zur WM zwar nicht mehr so viel Zeit haben, aber da auch relativ viel möglich ist, gerade in den Teambewerben. Und wie gesagt, das hoffe ich, dass wir das mitnehmen und dann da einschlagen.
Welches deiner 3 Top-10-Ergebnisse hat dich am meisten überrascht?
Ja, geflasht war ich über den 10. Platz im Freistil, weil bis dato habe ich die letzten Jahre im Freistil nicht mehr allzu viel gezeigt und aber nicht mehr so viel Selbstvertrauen gehabt, weil ich einfach mir sicher war, dass ich Klassik-Spezialist bin. Und dass es dann so für so viel reicht, auch in einem Freistil-Einzel, das hat mich also ein bisschen geflasht. Da musste ich unter der Dusche 2-3 Mal nochmal den Kopf schütteln und lachen, weil das war schon ziemlich krass eigentlich. Bis dato eigentlich das beste Einzel-Weltcup-Ergebnis mit einem 10. Platz im Freistil da stehen zu haben, ausgeschlossen jetzt der Tagessieg in Lillehammer, hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Da musste ich einfach 2-3 Mal lachen.
Das ist doch auch schön. Du hast vorhin so ein bisschen nachäffend gesagt, wir sind die Deutschen, wir laufen hinterher. Woher kommt denn das überhaupt?
Ja, es ging jetzt die letzten Jahre, gerade bei uns Männern, nicht mehr allzu viel, bis auf ein paar einzelne Ergebnisse waren wir einfach nicht mehr da, wo wir uns als deutsche Sportnation sehen. Und wir hatten davor, also vor unserer Generation, die Leute mit dem Angler, Tobi, Teichmann, Axel, wie sie alle heißen, das war einfach, da haben wir das Langlaufgeschehen bestimmt auf der Welt. Und dann ist das so ein bisschen, ich sag mal, eingeschlafen und wir sind ein bisschen hinterhergelaufen oder den Trends und was da immer neu aufkam, haben wir immer dann irgendwie ein Jahr später erst aufgenommen. Und da sind wir dann so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Selbstmitleid würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen in ein Loch gefallen. Auch wenn da immer gerade von Junioren her immer mal wieder ganz gute Ergebnisse kamen, wie jetzt mein JWM-Titel oder letztes Jahr der Moch Friedrich, da wissen wir, dass einfach so 2-3 Leute da sind, die Weltspitze sind oder sein können. Aber nichtsdestotrotz waren wir immer so ein bisschen Haar und Haar und halt typisch deutsch, so ein bisschen am Jammern. Und von dem hoffe ich, dass wir da so ein bisschen wegkommen.
Aber in so vielen anderen Wintersportarten funktioniert es ja. Also mir fällt jetzt wirklich keine Wintersportart ein, in der man nicht jeden Winter mehrere Erfolge feiern könnte, Erfolge im Sinne von absoluten Top-Platzierungen. Warum sind das genau, weil, also soweit ich jetzt informiert bin, die Strukturen sind ja da, die Förderung ist da, der Jugendbereich ist gut organisiert, genauso wie es hier bei den Kombinierern, bei den Springern und so weiter. Wo hängt es dann?
Ja, gute Frage.
Wenn man die beantworten kann, das wäre, glaube
ich. Nee, da gibt es auch nicht, es gibt auch nicht die eine Antwort. Wie gesagt, wir waren schon mal Weltspitze und ich hoffe, dass wir es wieder werden. Aber eine beste, plausible Antwort für mich ist einfach, wir haben in Deutschland, ich sag mal, 80 Millionen Fußball-Bundestrainer und in Norwegen, die dafür halt 20 Millionen von 20 Millionen Einwohnern oder was sie haben, wenn überhaupt.
5 Millionen.
Langlauftrainer. Oder 5 Millionen.
Ein paar weniger.
Da ist einfach Nationalsport Nummer 1 zum Beispiel in Norwegen. Und bei uns ist halt Nationalsport Nummer 1 Fußball. Und dann sind wir da halt auch ein bisschen besser, weil einfach die breite Masse auch für sich für die Sportart interessiert. Wir sind im Langlauf jetzt. Es kommt zwar, weil durch den Lockdown sind die, Gott sei Dank, die Skilifte zu, dann gehen die Leute auf die Loipe. Und es wird von Jahr zu Jahr populärer. Aber wir sind einfach nicht die breite Masse. Und das ist eine Antwort von mir auf alle Fälle, dass wir da so ein bisschen uns einfach schwer tun.
Aber das passt ganz gut, weil die Coco und ich, wir haben uns vorab 2 große Fragen für dieses Gespräch gestellt. Zum einen, wie wird man Weltklasse-Langläufer? Und zum anderen, wie kann man Langlauf wieder populär machen? Und da ist ja eine gewisse Aktualität da, worüber man sprechen kann mit dir aus Athletensicht. Zum einen, weil die Tour de Ski ja an sich ein Produkt ist, das entstanden ist, um so ein Groß-Event zu erzeugen, was Reichweite generiert, was Fans anzieht, was Spektakel ist. Und gleichzeitig euer Bundestrainer Peter Schlickrieder jemand ist, der sehr, sehr viele konkrete Ideen hat, was man denn anders machen müsste, um Langlauf wieder populärer zu machen. Aber ich stelle mir insgesamt die Frage, warum ist Langlauf so unpopulär? Weil eigentlich ist der Zugang doch relativ einfach. Also zum selber machen und B auch zum Nachvollziehen. Weil was der Finstens in der Luft macht, das kann niemand nachvollziehen, der nicht mal irgendwo in einem Skiclub war. Aber jeder hatte schon mal einen Ball am Fuß, um nochmal zu den Fußballern zu kommen und sich mal auf einen Langlaufski zu stellen und mal, weiß ich nicht, drei, vier Schritte zu machen, das ist ja eigentlich deutlich einfacher nachzuvollziehen. Das ist nicht hochkomplex. Warum ist Langlauf trotzdem so unpopulär?
Ja, ich meine, wir sind erwachsene Männer, die sich in engen Leggings und engem Oberteil über Schnee quälen. Also, und wir finden es geiler, je enger die Hose ist, weil dann wird es eher dynamisch. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich denke, wir brauchen auch so ein bisschen, keine Ahnung, jede Sportart, die in Deutschland populär ist, hat so ein bisschen einen Rockstar. Und ich sag, eine Person, die raussticht oder ich nehme mal einfach beim Radsport, gibt es zum Beispiel den Peter Sagan, der so ein bisschen Rockstar ist, immer mal ein bisschen einen Scheiß baut auch neben der Karriere, der natürlich ein Publikumsmagnet ist schlechthin. Ich glaube auch relativ viele Leute kennen den Leroy Sané, der in einem Schafpelz zum Spiel kommt. Und ja, so Leute ziehen einfach an und jetzt haben wir in den letzten paar Jahre keinen Mann oder keine Frau gehabt, die ultra, ultra erfolgreich war, da immer konstant vorne reinläuft. Und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt, wie gesagt, konstant irgendwie Leute da vorne reinbringen und auch so ein bisschen dieses Langlaufgefühl der breiten Mehrheit mehr vermitteln, und dadurch einfach auch wieder Popularität gewinnen. Weil wie gesagt, unsere Sportart kann man problemlos überall ausüben. Wir brauchen keine Sprungschanze oder wir brauchen keinen ultrasteilen Berg, sondern unsere Sportart kann jeder daheim vor der Haustür machen. Und über die Popularität, oder was sage ich, Popularität, über die Einfachheit probieren wir einfach oder kann man lange auf einmal wieder groß machen.
Aber hast du da eine konkrete Idee, wie man es schafft, den Sport wieder attraktiver zu machen? Weil Peter Schlickenrieder meinte ja zum Beispiel, es wäre cool, wenn man irgendwie mehr Teamwettbewerbe hätte.
Schwierig. Also ein großes Step, wo wir ja schon mal in Deutschland probiert haben, ist Skilanglauf in die Stadt zu bringen. Jetzt unser Stadtsprint in Dresden. Um einfach auch mal Leute, die vielleicht das ganze Jahr nichts mit Wintersport am Hut haben, das so ein bisschen vor die Haustür bringt. Und ihr denkt, das hat in letztes Jahr ganz gut funktioniert. Ich meine, im Großraum Dresden ist Langlauf immer jetzt im Winter Gesprächsthema Nummer eins. Ob gut oder schlecht, vom Klimawandel Gedöns her oder nicht. Und ich sage, es sind nicht allein die Teamwettbewerbe. Wir wissen, dass wir da aber eine große Chance haben, auch mal vielleicht bei einer WM eine Medaille abzustauben. Von dem her ist das aus der Sicht ganz cool, aber es ist nicht allein immer nur Teamwettbewerbe oder Spaßwettbewerbe, sondern wir müssen auch mal Einzelerfolge oder wir brauchen auch mal, eben wie gesagt, Leute, die einfach konstant irgendwo vorne rein in die Top 10, Top 15 laufen. Ich denke, dann sieht das Ganze schon anders aus.
Ich finde auch irgendwie, also ich bin jetzt da kein normaler Langlauf-Fan, würde ich sagen, aber die ganze Zeit das Diskutieren, dass man Supersprint braucht und was weiß ich für Formate, was für neue Formate, aber ich glaube, wenn der Erfolg da ist, dann wird es angeschaut, weil selbst irgendwie Rodeln oder Bob oder was weiß ich, das kommt im Fernsehen live, da gewinnt Deutschland alles, aber das interessiert ja kein Mensch. Also da sieht man ja nicht irgendwie, wie gut da jemand ist. Also da ist ein Einzelstart genauso interessant, wie wenn die da einzeln die Eisbahn runterfahren und dann 1000stel schneller sind. Also das freut mich auch dann für die Deutschen, wenn sie gewinnen, aber also für mich ist das jetzt so, wenn man das im Fernsehen sieht, okay, ja, da wird mir der Live-Ticker auch reichen.
Ja, und
das kommt auch live im Fernsehen und das schauen sich auch, müssen sich ja Leute anschauen, sonst wird es ja auch nicht live kommen. Und da sind einfach die Leute gut und wenn im Langlauf die Leute besser werden, dann wird auch das im Fernsehen kommen, weil es ist auch einfach, vor 10 Jahren war es auch noch top beliebt und top Sportart in Deutschland. Also ich glaube, das liegt hauptsächlich an dem.
Ja, und es ist ja nicht mal mehr so, dass jetzt da so gerade bei der Tour de Ski ultra lange Überführungsetappen wie jetzt Cortina, Tobler oder so drin sind, wo es einfach wie bei der Tour de France 50 Kilometer durch die Pampa geht und einer gewinnt am Ende. Was einfach ultra langweilig war, wenn es als Laie da zuschaust. Sondern es sind ja schon so viel so Kriteriumscharakter mit 15 Kilometer auf eine 2,5 Kilometer Runde, wo du einfach 6-mal durch ein Stadion durchlausch oder ein Sprint, wo du einfach sau viele Läufe hast oder die Alpe Chamis oder. Also ich glaube, es liegt nicht nur an der Unattraktivität von Sport, weil da, sage ich, sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Die Biathleten haben auch nur das Schießen mehr, sonst machen die auch nichts anders. Und wir brauchen da, wie gesagt, einfach mal Leute, die so ein bisschen rausstechen.
Ja, für dieses, dass der Erfolg das Hauptkriterium ist, Finzi sprecht ja auch ihr. Also Nordische Kombination läuft auch erst wieder in dem Ausmaß im Fernsehen seit, würde ich mal sagen, seit 3 Jahren oder so, als man gesehen hat, okay, wir haben da mehr als nur einen Deutschen, die richtig abreißen. Und seitdem bekommt es auch wieder die Sendezeit, auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Zum Thema Kriterien und Rennen. Vielleicht noch für alle, die wir begeistern können, dass sie mehr Langlaufen gehen, vor allem aber auch Langlauf schauen. Zwei so Tour de Ski-Sachen, die vielleicht der ein oder andere Laie. Ich habe am Wochenende mal wieder mit jemandem, der sich gar nicht mit Wintersport befasst, Wintersport geschaut. Zwei Kleinigkeiten, die du vielleicht mal in 2, 3 Sätzen erklären kannst. Und zwar vor allem, wie funktioniert es mit den Punkten für den Weltcup und was hat es mit den Bonussekunden auf sich?
Gute Frage, da habe ich selber überhaupt keinen Plan. Also es gab in der Tour de Ski jetzt wieder so viele Neuerungen und Regeln, wo ich mich einfach nicht damit befasst habe. Es war jetzt zum Beispiel, dass beim Schlussanstieg sogar, glaube ich, 40 Leute Weltcup-Punkte bekommen haben, die im Ziel ankommen sind und nicht nur 30. Ja, nur so viel dazu. Wir haben gerade bei der Tour de Ski hat man jetzt mehrere Wertungstrikots. Das gelbe Trikot hatte einfach mal Gesamtführende. Das rote Trikot hatte der Sprintführende. Aber Sprintführende war nicht nur derjenige, der jetzt die zwei Sprints gewonnen hat oder da weit vorne war, sondern es gab immer Bonuspunkte für das Sprinttrikot. Also im Einzelrennen zum Gewinnen, da war dann jeweils eine Linie gezogen, dann in Runde 2 und 4 zum Beispiel war dann ein Zwischensprint. Das hat man gar nicht so gemerkt, weil das Tempo einfach immer so verdammt hoch war, dass es einfach immer Sprint war. Und ja, was gab's noch? Es gab noch Bonussekunden im Ziel meistens, die da einfach in der Gesamtwertung abzogen wurden. Du hast ja, wie gesagt, du hast jeden Tag eine Einzelzeit gekriegt und die wurde addiert für die Gesamtzeit dann am Ende. Und da konntest du irgendwo, das hat mir aber relativ wenig gejuckt, weil ich mich aufs Endergebnis konzentriert habe im Endeffekt. Von dem her, ja, es gibt da auf der FIS auch ganz coole Regelwerke, wenn jemand Bock hat, sich das durchzulesen, dann darfst du da gern einladen.
Wieder mal ein Athlet mehr, der sagt, dass er sich selber gar nicht so mit den Details von Punktevergabe und so befasst. Also machen wir auch mit dir das Fass FIS-Punkte nicht auf.
Na ja, FIS-Punkte bis dato gibt es halt, also FIS-Punkte funktionieren bei uns. Je weniger FIS-Punkte du hast, desto besser bist du eigentlich. Zum Beispiel ein Sieger, ein Einzelrennen-Sieger kriegt 0 Punkte und dann wird das mit einem Faktor quasi addiert und im Endeffekt der Letzte hat irgendwo, sag ich mal, 200 FIS-Punkte und ist damit halt schlecht bedient. Und je weniger du hast, desto besser startest dann meistens, oder desto weiter vorne startest dann ohne Massenstart. Und siehst einfach im World Ranking, wo du dich befindest, je weniger du hast, desto weiter vorne bist.
Aber wenn wir jetzt schon bei so Fragen sind, ich habe auch noch so eine Frage.
Bei so Fragen.
Warum habt ihr Langläufer eine U23 WM?
Gute Frage.
Weil das sieht man ja in den anderen Sportarten jetzt nicht.
Gute Frage, ja. Also der Grundgedanke war, denke ich, einfach, dass der Sprung von Junioren zu Senioren bei uns einfach brutal ist. Das sieht man, das verschwimmt jetzt immer mehr, weil einfach die Weltklasse wird tendenziell immer jünger und man ist immer früher als Athlet quasi bereit für die Weltspitze, auch konstant. Aber der Grundgedanke war einfach, denke ich, vor ein paar Jahren hat man einfach von Junior den Sprung zur Senioren fast nicht packt, weil da der Leistungsunterschied als junger Athlet zu einem Ausdauersportler, der jetzt 30 oder 40 ist und da vorne mitläuft, einfach so gewaltig war, dass man sagt, man muss das nochmal ein bisschen abblocken und sagt, lieber man macht da nochmal nach Junioren noch eine U23 WM und hat da nochmal die Chance, sich mit der Welt zu messen. Dann sage ich mal 18 bis 23 und muss nicht gleich mit 18 gegen Leute laufen, die schon 50 Jahre dabei sind. Und da sind dann, denke ich, auch viele, viele gute Leute einfach untergegangen, weil sie gar nicht zum Zug gekommen sind. Und so hat man das so ein bisschen abgepuffert.
Okay. Kamen wir natürlich drauf, weil du letztes Jahr noch an dieser U23 WM teilgenommen hast und das ging ein bisschen bitter aus für dich. Sagen wir knapp Vierter. Aber jetzt von ganz ernsten Punkten und Regularien und Wettbewerbsformen wieder zu was Leichterem. Und zwar muss ich nochmal sehr kritisch nachfragen. Du schreibst in deinem Instagram-Bio, du bist Hobbychef de Cuisine. Wenn ich jetzt aber dein Instagram-Feed durchgehe, dann finde ich keinen einzigen Post. Also der eine Post, der am ehesten noch was mit Essen zu tun hat, ist der, wie eine Kuhherde hinter dir herläuft. Kannst du wirklich kochen?
Ich hasse es, wenn man sowas von sich behauptet. drum poste ich da so wenig wie möglich. Also ich koche sau gern.
Aber warum schreibst du es dann da rein?
Nee, ich koche sau gern und wir machen auch hier eigentlich das meiste selber, weil man einfach als Sportler auch drauf schaut, was du eigentlich reinfutterst. Aber ich will jetzt da, keine Ahnung, ihr könnt da. Ich denke nächstes Mal dran und poste mal einen Teller Spaghetti. Dass du auch was zum Sehen hast. Nee, Spaß beiseite. Ich koche sau gern, wir machen aber wie gesagt alles selber. Kochen frisch und ich bin einfach ein Genießer. Dann schaue ich lieber rein, Hobbygenießer.
Hobbygenießer.
Kann ich dann auch schreiben.
Wenn man seinen Sport schon nicht genau. Wenn man seinen Sport schon nicht genießen kann, weil man sich nur quälen muss, dann wenigstens in der Freizeit.
Ja, genau.
Aber Thema Ernährung, wie ist das bei euch? Weil jetzt bist du ja Ausdauersportler und immer wenn Tour de France im Fernsehen läuft, dann sieht man jedes Jahr wieder die gleichen Beiträge. Der Radfahrer muss 400.000 Kalorien zu sich nehmen nach dem Rennen. Wie ist das bei dir nach so einem fordernden Ding wie gestern? Was wird da noch gegessen an dem Tag?
Ja, also bei uns ist es natürlich auch ein bisschen was anderes wie beim Radfahrer, der da 5 Stunden oder 4 Stunden am Tag einfach auf dem Bock hockt und eine Belastung hat, die einfach anders zerrt wie bei uns jetzt, wo unser Rennen meistens jetzt gerade bei der Tour de Ski längst ist, so ungefähr 3/4 Stunde oder so. Da hast du natürlich ein bisschen weniger oder geringeren Kalorienverbrauch, wie wenn du jetzt da den ganzen Tag, sage ich mal in Anführungsstrichen, am Fahrrad hockst. Aber jetzt zum Beispiel so ein Tag wie gestern, da haben wir ja schon 15 Uhr Start. Da frühstückst, sag ich mal, relativ spät um 9. Und ist es dann um 12 Uhr nochmal Mittag, dass du da nicht mit leerem Bauch, sag ich mal, an den Start gehst. Weil das wäre auch kontraproduktiv. Und dann nach der Belastung gab es jetzt gestern zum Beispiel sofort eine Cola oder eine Fanta. Und dann irgendwo ein Eiweißshake und dann umgehend in eine halbe Stunde. Das wirst du immer dann auch rein zum Essen, dass du da deine Speicher gleich wieder auffüllst. Und das ist also einfach das Wichtigste. Gerade in der Tour, dass du da nicht irgendwie eine Lücke entstehen lässt und da mal einen halben Tag nichts isst oder so, sondern dass du da immer konstant dran bleibst, deine Speicher voll hältst, weil sonst zerrt es einfach komplett aus.
Nachdem wir dich jetzt gerade schon als Profi-Genießer festgemacht haben, welches Gericht kann man am besten genießen nach dem Rennen? Oder was schmeckt am besten nach dem anstrengenden Rennen?
Nach einem anstrengenden Rennen ist meistens gar nicht so sehr Genuss, sondern da schaufelst du einfach nur.
Mittel zum Zweck ist es da.
Wäre so ein Förderband, genau, so ein Förderband wäre eigentlich ganz gut, das einfach nur Nachschub bringt und du nur kauen musst. Nee, das meiste, was du da einfach nimmst, sind eigentlich Nudeln. Also Pasta mit Tomatensauce oder mit jeglicher Soße. Ist eigentlich so das Standard-Sportgericht, das weiß eh jeder. Das schaufen wir auch in uns rein. Und leicht verdauliche Kost, dass du jetzt nicht gleich dir einen Salat oder so reinstellst, wo dann 2 Stunden im Bett liegst und dein Bauch krummelt die ganze Zeit. Sondern einfach Zeug, das die Speicher relativ schnell und leicht da wieder auffüllt.
Lass uns mal vielleicht noch ein bisschen nach vorne schauen. Wie stellst du dir den Rest der Saison vor?
Ja, auf alle Fälle hätte ich gern durchgehend Schnee. Weil das ist ja mittlerweile nicht mehr selbstverständlich. Und ja, ich wünsche mir auf alle Fälle eine schöne WM. Das wäre für uns alle sehr wichtig. Vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Zuschauer, weil es wäre schon cool, wenn irgendwie zumindest Familie und Freunde an der Strecke wären. Und ja, dann hoffe ich, dass es annähernd so weitergeht, wie jetzt die Tour de Ski für mich gelaufen ist. Weil so läuft es sich relativ leicht, sage ich mal, auch wenn es hart ist. Jeden Tag aufs Neue, aber es ist auf alle Fälle leichter, so ein Rennen zu bestreiten, wie wenn du vor dem Rennen wieder nicht weiß, wird es heute Top 30 oder was wird es heute eigentlich? Das sind so meine Hauptwünsche eigentlich.
Wie arbeitet man da dran, psychologisch, dass man sich das erhalten kann, jetzt vielleicht auch, wenn sich wieder äußere Umstände ändern, wie zum Beispiel eben die Norweger kommen zurück und so?
Ja, ich habe jetzt auf alle Fälle gelernt bei der Tour, dass ich auch in mich hereinhorche und mir mal ein bisschen in Erinnerung rufe, was ich eigentlich schon erreicht habe. Und dass es doch gar nicht so schlecht ist, dass es doch gar nicht bis dato auch nicht so weit weg war von der Weltspitze. Und ich hoffe, dass ich mir diese Leichtigkeit erhalten kann, mit so ein bisschen ab und zu auch mal Revue passieren lassen. Ja, krass, da hängt eigentlich schon eine goldene WM-Medaille mit so einem Regenbogenband. Die nehme ich mir jetzt dann auch mit, dass ich die mir als umhängen kann beim Duschen oder so. Als kleines Ritual. Das
Gefühl nicht verloren.
Genau. Nein, Spaß, aber ich hoffe, wie gesagt, dass ich mir die Leichtigkeit jetzt zurück erarbeitet habe, die ich schon mal gehabt habe und so die nächsten Monate bestreiten kann.
Was ist jetzt bei dir der Plan an Wettkämpfen so noch? Die nächsten Monate wirst du erstmal alles fahren oder?
Nee, also was ich auf alle Fälle auslassen werde, weil ich mich da dann auf die WM vorbereite, das ist der Weltcup, ich kann es nicht richtig aussprechen, in Schweden, in Ulricehamn heißt es, glaube ich. Das ist ein ganz komischer Name, kein Deutscher kann es richtig aussprechen, jeder sagt anders. Den lasse ich weg, weil das wäre ein reines Sprintwochenende mit Skating-Sprint und Skating-Team-Sprint. Und aber alle anderen, also Lahti und Falun, fahre ich auf alle Fälle mit. Zum einen für die Staffel in Lahti und in Falun haben wir nochmal 3 Wettkämpfe, eigentlich fast das gleiche Programm wie bei der WM, mit einem Klassik-Sprint, Klassik-Massenstart, ist wieder 50er bei der WM und einem Skating-Einzel, die fahre ich auf alle Fälle mit. Ob ich dann alle laufe, weiß ich noch nicht, schauen wir, wie es läuft. Aber das ist so die Herangehensweise, bis zur WM und dann einfach, wie gesagt, nach Falun ein bisschen regenerieren und dann voller Fokus auf Oberstdorf-Sprint.
Habt ihr schon entschieden, wo ihr eure WM-Vorbereitung macht? Ich glaube, es stand ja irgendwie Toblach und Seefeld zur Debatte, habe ich gehört.
Ihr seid informiert. ich habe übrigens eine grüne Unterhose an. Nee, Spaß. Wir sind uns dann noch nicht ganz einig, aber ich hoffe, dass es Toblach wird, weil wir da einfach in einem ultra geilen Wellnesshotel unterbracht sind mit Pizza, Pasta, Dolce Vita plus coolem Saunabereich, wo man dann das Leben neben Sport da so ein bisschen genießen kann. Das wäre so mein Favorite.
Der Hobbygenießer.
Ja, genau, da wird mein Hobby wieder groß kriegen.
Was mich noch wahnsinnig interessiert, wir haben euren Bundestrainer vorhin schon mal ganz kurz angesprochen und der ist ja ein Wahnsinniger. Also wenn ich mir anschaue, was der um seine Trainertätigkeit außenrum alles macht, wurdest du da auch schon mal zu verrückten Kamerafahrten oder Skitour auf Skirollern oder so verknackt, dass du da mit musst, Kameraassistenz?
Ja, das Coole wäre, wenn ich so viel Energie hätte wie er, dann wären wir, glaube ich, schon lange Weltmeister.
Habt ihr schon mal überlegt, ihn wieder zu melden?
Oh, das wäre nix. Gar nichts. Das wäre nix, der nimmt uns für die Show.
Schon ein bisschen so ein Showmaster.
Ja. Master of Disaster.
Kann man sich ein gutes Video anschauen zum Thema Albe Chermis und das Ganze hier rund zu machen, wie er sie runterscheppert auf Langlaufski mit einer riesen Kamera und Gimbal in der Hand.
Nein.
Oh, ich glaube, du hast es noch gesehen.
Der ist wirklich, der ist der Wahnsinn. Und wir haben auch schon so ein paar verrückte Ideen für nächste Saison oder fürs Frühjahr, besser gesagt, wenn man keinen Schnee mehr ist, irgendwie eine, da gibt's irgendwie so ein Hobby, Giro d'Italia oder so Etappen, wo man mitfahren kann. Da wollten wir einfach mal so eine 250 Kilometer Etappe mitscheppern. Also es gibt genug blöde Ideen, die man zusammen irgendwie ausbaldofern kann.
Aber ich nehme an, also ihr habt als Team samt Cheftrainer auch dementsprechend viel Spaß miteinander.
Ja, auf alle Fälle. Klar, knistert so ab und zu mal, das gehört auch dazu. Das weiß jeder, aber alles in allem sind wir echt, haben wir super Gaudi, haben wir.
Das ist doch ein Traum. Dann hoffen wir, dass diese Gaudi erhalten bleibt und sehen uns hoffentlich bei der WM und wünschen dir bis dahin alles Beste. Vielen Dank für deine Zeit. Ruh dich gut aus.
Danke, kein Problem. Immer wieder gerne.
Ja, wo wir jetzt gerade bei der Alpe Chamise waren, da gab es tatsächlich mal ein Kombinationsrennen da hoch. Ich weiß jetzt nicht das Jahr auswendig, aber ich glaube 2013. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir das auch schon mal angeschaut. Ich weiß nicht, ob es auf YouTube gibt, aber auf jeden Fall haben wir schon mal ein Video davon angeschaut, wie sinnvoll das ist zum Springen und dann da hochlaufen. Die Abstände sind ja dann doch eher größer beim Laufen. Ich sei mal dahingestellt, aber die Kombinierer sind auch schon mal hochgelaufen. Der Erik und der Johannes, die waren da auch noch dabei.
Und wäre das was für dich auch?
Boah, also ich bin zwar schon eher ein guter Läufer, deswegen von der Hinsicht wäre es vielleicht nicht schlecht, aber ich bin eher so der die Abfahrten schon gebrauchen kann. Ich erhole mich da immer recht gut und mir liegt's eher dann hinten raus, irgendwie noch einen Sprint zu machen oder so. Nicht so ein langer Berg, der konstant hochgeht, das ist jetzt nicht so meins.
Okay. Also doch, das ist ja doch eher ein Flachlandkombinierer.
Extrem, ja.
Ein Profi-Genießer, sagen wir so. Professionelles Genießen.
Genau.
Ja, die Langläufer waren jetzt in Val di Fiemme und bei dir geht's da jetzt auch weiter beim Weltcup.
Ja, am Mittwoch fahren wir. Endlich geht's wieder weiter. Das war ja wirklich eine ewig lange Pause bei uns, ich glaube 4 Wochen jetzt.
Für alle, die es vergessen haben, die letzten beiden Weltcups hat der Finzi gewonnen.
Ja, das lief ganz gut. Ja, das ist jetzt schon so lange her. Normal, wenn du so ein Wochenende hast, da freust du dich, dass es wieder weitergeht und versuchst einfach, also da bist du dann so im Flow, wie es der Janosch auch schon gesagt hat, da läufst du dann wie von allein und da freust du dich, wenn du einfach zum nächsten Ort kommst und einfach gleich wieder loslegen kannst und das ist schon ein bisschen schade, dass es jetzt genau da war, wo jetzt 4 Wochen Pause ist, aber ich glaube, ich kann trotzdem positiv rangehen. Predazzo liest oder Val di Fiemme liest bis jetzt auch mal ganz gut und das Wichtigste ist jetzt einfach, dass wir mal einige Wettkämpfe hintereinander haben. Einige Wettkampfwochenenden.
Ja, jetzt geht's ja dann quasi erst so richtig los im Sinne von geregelte Wettkampfwochenenden. Ab jetzt geht's ja eigentlich konstant durch bis zur WM, wenn ich jetzt nichts übersehen habe.
Ja, das steht nur aus, ob es in Lillehammer den Weltcup ab der nachgeholt wird, in dem Wochenende vor der WM. Aber sonst schaut so aus, als wird alles durchgehen. Und das ist ja das, was man eigentlich auch braucht als Weltcup-Athlet oder als Leistungssportler. Man trainiert ja nicht den ganzen Sommer, dass man dann im Winter nur andere Sportarten anschaut und Podcast macht.
Aber für unsere Hochleistungshörer und Hörerinnen, euch können wir versichern, wir lassen euch nicht so schnell im Stich. Bei uns geht der Podcast-Kalender normal weiter. Wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, dann bewertet uns, teilt uns, folgt uns auf Instagram @shehappens.pod. Wenn ihr Fragen, Anliegen habt, teilt sie uns mit über Instagram oder über E-Mail an wintersport@m945.de. Vielen Dank euch beiden und viel Erfolg in Val di Fiemme, Finzi.
Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.